Popcorn.
Ja, Astro-Popcorn. Du weißt schon jetzt, was ich dich fragen will.
Nein, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich bin ehrlich.
Ich wollte dich fragen, ob du dich an deinen glücklichsten Tag in deiner Jugend erinnern kannst.
Na.
Antiklimaktisch, würde ich mal sagen.
Na gut, das stimmt natürlich, weil ich keine solche Erinnerung habe. Ich kann sagen, meine Kindheit war glücklich, aber einen bestimmten Tag, an dem alles super war, ja, keine Ahnung, einen Moment kann ich mir ausdenken, aber halt nicht einen Tag. Aber ich habe nie so einen Tag gehabt, wie in diesem Film, über den wir jetzt vielleicht reden werden, beschrieben wird.
Du hast nie einen Tag gehabt, wo du versucht hast, 12 Pubs auszutrinken?
Ja, das war mir vielleicht auch nie wichtig genug. Ich habe auf jeden Fall schöne Tage gehabt, wo ich irgendwie bei einem Theater mitgespielt habe und dann haben wir da einen schönen Tag gehabt, okay. Aber es ist nie so, dass ich sage, das hat meine Jugend definiert oder das war der letzte Tag, an dem ich glücklich war. Ganz so tragisch ist mein Leben, glaube ich nicht. Das eignet sich vielleicht einfach nicht so gut für einen Film.
Ja, ich glaube auch, dass das ein bisschen eine stilisierte Version ist, die wir da in dem Film sehen. Aber wir haben noch nicht einmal gesagt, worüber wir eigentlich reden. Wir haben halt wieder Themenverfehlung.
Aber das hat ja jeder, der auf dieses Ding klickt, schon gelesen, dass es eine Themenverfehlung ist und damit kann man es ja...
Damit können wir einfach einsteigen.
Ja, wir müssen gar nicht sagen, dass es um das Ende der Welt geht, weil wir haben es ja schon gesagt.
Genau.
Und es ist ja eigentlich gar nicht, auf Deutsch wäre es ja nicht das Ende der Welt, sondern das Weltenende Apostroph, das Weltenends. Oder so, wie auch immer. Ja, ein weiterer Film in einer Cornetto-Trilogie.
Um nicht zu sagen, das fulminante Finale.
Ja, und ich will jetzt von hinten anfangen, kommt Cornetto sogar 1:1, also zumindest sehr explizit vor, damit wir wissen, warum es die Cornetto-Trilogie ist, weil am Ende die Cornetto-Verpackung am Zaun biegt.
Ja, genau, das kommt tatsächlich die Verpackung vor. Und das Thema von dem Film ist das grüne Cornetto und jetzt... Habe immer gedacht, wäre das nicht viel cooler gewesen, wenn anstatt von blauer Flüssigkeit in diesen Blanks grüne Flüssigkeit wäre. Wäre das dann nicht viel schlüssiger?
Ja, aber ich glaube, es ist im Endeffekt vollkommen egal, wie das mit Cornetto zusammenhängt.
Naja, nicht ganz. Also jetzt haben wir doch irgendwie Shaun of the Dead, rotes Cornetto für Blut, Hot Fuzz, blaues Cornetto für die Polizei. Wenn wir da irgendein farbliches Thema durchziehen, dann wäre das doch... Man kann immer sagen, ja, grünes Cornetto für Aliens sind grün.
Na, also, ich meine, ich verstehe es ja, also das kann man natürlich schon durchdenken, aber glaubst du, dass das wirklich so designt worden ist? Dass er gesagt hat, Polizei ist blau, das ist jetzt blaue Cornetto. Weil es war ja nicht einmal die Farbe blau wichtig. Ja, es passt mit Polizei, es passt vom Thema bei Hot Fuzz, aber es war ja nicht blau, nicht einmal ihre Uniform war wirklich blau. Also das kann man im Nachhinein, wenn man weiß, es ist die Cornetto-Trilogie und es gibt Farben beim Cornetto, dann kann man das natürlich machen. Aber das ist ja nicht, das wird der Edgar Wright jetzt einen Film schreiben, damit das so farblich zusammenpasst, oder?
Nein, bestimmt nicht.
Und vor allem wenn, dann würde es doch auch der Edgar Wright wissen und das dann grün machen.
Das stimmt natürlich.
Also würde es jetzt nicht kaputt machen, aber...
Also hast du schon mal grünes Cornetto gegessen?
Das ist ein Pistazien-Cornetto.
Ich glaube, ja. Also ich kenne immer nur die roten, die Erdbeeren und die blauen, die Klassik. So, jetzt haben wir alle Werbung gemacht, die man machen kann für Cornetto.
Ja, wir haben nicht gesagt, ob es gut oder schlecht ist.
Ah ja, wir haben nicht gesagt, ob es gut oder schlecht ist, aber ich bin noch nie über grünes gestolpert tatsächlich.
Ja, aber wir sind da in England unterwegs, die haben da ganz eigenartige Chips.
Schieben wir es auf die englische Küche.
Ja, das englische Fehlen der Küche... Die haben einfach ein grünes. Das ist wie bei den Pokémon-Editionen, dass das bei uns rot und blau war und bei denen war es grün. Anstatt, was nicht, keine Ahnung, nicht einmal. Egal, ist einfach kulturell, wird anders gebrandet. In Irland waren alle grün, sage ich da.
Die in Irland haben es ein grünes, ein weißes und ein oranges, oder?
Ja, genau. Ja, okay, aber reden wir doch einmal wirklich über diesen Film und nicht einfach über irgendwelche Gedankensprünge, die eigentlich keine Bedeutung mit irgendwas haben. Weil es ist der dritte Film dieser Trilogie, die wir gerade erwähnt haben. Okay, vage Zusammenhang, Schauspieler großteils gleich, zumindest Simon Pegg, Nick Frost immer in den Hauptrollen. Das ist zumindest gleich. Es kommen verschiedene Menschen vor. Also jetzt die Rosamund Pick ist jetzt zum ersten Mal dabei. Mhm. Aber
wir haben wiederkehrende.
Aber Martin Freeman und so die Hintergrundcharaktere, ja, wiederkehrende oder zumindest gewachsene Charaktere. Also der Martin Freeman wird von Film zu Film wichtiger, was witzig ist. Und damit haben wir zumindest einen Meta-Zusammenhang. Also es ist nicht dieselbe Geschichte, aber wir haben dieselben Schauspieler Und wir haben ähnliche Themen. Und vielleicht sogar ein ähnliches Genre.
Das Thema ist wieder Unterwanderung von Gesellschaft. Und ich finde es ganz spannend. Der Film ist jetzt ein bisschen so, der nimmt was aus Shaun of the Dead und der nimmt was aus Hot Fuzz, nämlich aus Shaun of the Dead, dass es um eine Apokalypse geht und aus Hot Fuzz die Unterwanderung und mesht das zusammen und das ist jetzt World's End, thematisch.
Ja, thematisch. Das ist ja witzig, weil das ist ja bei Shaun of the Dead ist es ja, also wird es relativ bald klar, dass es doch um einen Zombie-Film geht. Bei Hot Fuzz geht es offensichtlich um die Polizei. Das Mysterium kommt dann erst langsam aber sicher raus, aber es macht ja auch, also, aber man kann es erwarten, was wohl passieren wird. In dem Film ist es wie von einem Moment auf den anderen, wirst plötzlich mit einem Roboter, was bedeutet das übrigens? Das ist,
glaube ich, Sklave, oder?
Ja, genau, Sklave. Wirst über den Schädel droschen, während der Gary King aufs Klo geht, plötzlich aus dem Nichts heraus. Das hat ja noch nichts in dem Film explizit auf, das wird jetzt ein Splatter-Movie. Nichts davon gesagt. Man kann vielleicht erraten, dass da was falsch ist, also dass da noch was vorkommt, okay. Aber selbst das Setup, also das schaut aus, wenn das ein Tarantino-Film ist, in dem es einfach darum geht, wie fünf Leute miteinander trinken und dann wird einfach getrunken und am Ende bringt sie wer um. Ja, passt. Hätte ich geglaubt. Aber dass man so einen richtigen Splatter-Movie draus macht, das ist schon...
Ja, ich finde es spannend. Reden wir über die Action, weil jetzt haben wir da Shaun of the Dead, haben wir gesagt, ja, irgendwie die Action ist fast schon enttäuschend in Hot Fuzz, was dann da wildes um und um geschieße. Ich finde, dass der Film von den dreien die beste Action hat.
Auf jeden Fall. Macht das Sinn, dass der Edgar Wright gelernt hat, Action zu schießen in der Zeit, weil er hat ja jetzt Erfahrung. Es passiert sehr viel Action darin.
Ja, es gibt sehr viel Action und ich habe da gefunden, da gibt es so eine Szene, da ist so ein One-Shot drin, das schaut aus, wie wenn du da jetzt Guardians of the Galaxy 3 anschaust oder so. Da gibt es auch so einen One-Shot, wo die in so einem Gang fighten, nicht? Und das ist recht schön durchchoreografiert und es geht von einem Charakter zum nächsten. Aber das ist halt auch für einen engeren Raum mit viel geringerem Budget damals schon wahnsinnig gut umgesetzt.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass da ein paar Schnitte drinnen sind, die nicht unbedingt auffallen, weil die Kamera oft mit so einem Schwung sich dreht um 90 Grad. Also wo man sagt, man schaut dem einen Typen zu, wie er einen Roboter gegen das Waschbecken drischt und dann dreht die Kamera sich 90 Grad und man schaut dem anderen zu, wie er den anderen verdrischt und das schaut so aus, als wäre man immer nur im selben Raum ohne Schnitt, aber ich glaube, dass man in diesem Wusch, in diesem 90 Grad Drehen, wo das Bild kurz verschwimmt, dass man da einen Schnitt schnell verstecken könnte. Wenn es denn so wäre.
Ja, das ist ja sowieso gang und gäbe. Also da gibt es ja schon, da habe ich öfter schon behind the scenes gesehen, so zum Beispiel von Kingsman gibt es da so ganz eine bekannte Szene da in der Kirche, nicht?
Ja.
Wo es darum geht, wie viele Schnitte sind denn da jetzt wirklich und wie versteckt man die? Und seitdem kann ich mir solche Sachen nicht mehr ganz unvoreingenommen anschauen, weil immer, wenn irgendwas komplett die Kamera verdeckt, also keine Ahnung, irgendwer geht wahnsinnig nah, war das jetzt ein Schnitt? Wahrscheinlich.
Ja.
Genauso diese Kameraschwenks.
Aber das ist dann wieder geil, weil genau das sagen wir ja, das ist ja genau der Punkt, dass der Edgar Wright gelernt hat, das so zu machen. Weil in Shaun of the Dead war das alles eher statisch. Man war auch nah an der Kamera, Shaky Cam, man hat wirklich gesehen, was eigentlich passiert. Die Choreografie war eher, na gut, man haut wie mit dem Baseballschläger auf den Kopf und das ist die Action. Und das ist jetzt richtig durchchoreografiert. Also nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Kamera, also als Ganzes. Und das finde ich halt... Macht die Action ein bisschen sehbarer, schaubarer, genießbarer, verdaubarer.
Find noch drei Synonyme. Na, auf jeden Fall, das macht die Action viel sehbarer. Und wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass es vor 2013 viele Filme gegeben hat, die in die Richtung gegangen sind. Aber da kann ich jetzt natürlich auch sehr eingeschränktes Filmwissen haben.
Ja, traue ich mich auch nicht sagen, weil das ist so lange her. Dazu zur Zeit Filme geschaut, aber ich habe keine Ahnung. 2013 war es ziemlich sicher noch meine Star Wars Phase. Also
ja, 2013 ist ein Jahr nach dem ersten Avengers zum
ja,
Beispiel.
Ja, da hat sich Hollywood schon verändert, ne? Ja, was halt mal so ganz global gesehen, es gibt mehr Action. Sie gefällt uns von dem Schnitt her besser. Für meinen Geschmack gibt es fast ein bisschen zu viele Laufszenen. Es wird sehr viel gelaufen, gerade gegen Ende hin, weil man dann irgendwie merkt, es muss sich zuspitzen. Und man merkt, zumindest von der Geschichte her, ja, warum gehen sie nicht? Ja, weil es jetzt ist es auch schon wurscht. Und das ist auch selbst die Erklärung, die sie uns im Film geben, warum man in der Stadt bleibt und weiter diese Trinktour durchzieht. Ja, weil es auch schon wurscht ist. und da wird dann sehr viel von einem Lokal ins andere gelaufen, aber eigentlich passiert ja nichts.
Ja, und da tauchen dann auch irgendwie so ein bisschen Löcher in dem Ganzen auf, nicht? Weil das weiterzumachen war ja eigentlich nur sinnvoll, damit die Aliens, die da vorhanden sind, die man vermutet, damit die nicht spitz kriegen, dass man jetzt weiß, was vor sich geht. Plötzlich ist die ganze Stadt hinter ihnen her. Offensichtlich wissen die Aliens, dass sie wissen, dass es Aliens gibt. Warum jetzt trotzdem noch weiterlaufen, außer für eigennützige Ziele vom Simon Pegg?
Ja, also diese Idee, dass die Männer zusammenbleiben müssen und der Martin Freeman, also der Oliver, der ist ja eh schon relativ bald raus aus dem Ganzen. Das heißt, der zählt eh schon immer, der will das weitermachen. Das heißt, wir haben, also das macht ja für mich Sinn, diese Struktur, dass man sagt, na, einer ist eh schon ein Blank. Das heißt, der versucht sozusagen, die Leute da zu bleiben, zu zwingen. Das heißt, wir haben zwei Stimmen, die sagen, wir bleiben da, und drei Stimmen, die sagen, wir wollen nicht da bleiben. Und umso betrunkener sie sind, umso eher wird der Andy, der Nick Frost, ja, er will ja selber auch saufen. Es ist ihm jetzt auch schon wurscht. Wenn ich das überlebe, bringe ich die um, aber was der zirkt das jetzt halt durch. Und damit kommt dann der auch langsam auf die Seite des Dableibens. Und so gesehen finde ich es ja glaubwürdig. Aber sie haben das Auto. Sam ist da mit dem Auto. Also es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und dass man das als Missverständnis oder sowas irgendwie wegargumentiert, nein, die ist jetzt schon gefahren, ich habe es weggeschickt. Es ist schwach, aber ich glaube, um das geht ja auch gar nicht, weil man braucht diese Dummheit, um den Argument, um das Argument, das am Ende gebracht wird, ja irgendwie zu untermauern.
Ja.
Weil genau um das geht ja. Menschen sind dumm, sie dürfen machen, was sie wollen, weil es wichtig ist, dass wir machen, was uns Spaß macht. Ob das jetzt richtig oder falsch oder blöd ist, um das geht's gar nicht. Und das ist ja das Argument, warum die Aliens dann gehen. Und wie das Ende des Films zeigt es irgendwie und unterstreicht es ein bisschen. Ja, sie machen es, weil sie wollen. Nicht, weil es gescheit ist oder weil es richtig ist.
Ja, das trifft auf jeden Fall für den Gary zu.
Ja.
Weiß ich nicht. Und gleichzeitig kommt mir vor, trifft es halt zusammen mit dem Thema, dass der Gary halt nicht erwachsen werden will. Nicht? Ich habe mir da aufgeschrieben, das ist so ein bisschen Peter Pan-mäßig. Und insofern ergibt es natürlich schon Sinn, dass der dort bleiben will und Abenteuer erleben will mit seinen Freunden.
Ja, das ist auch so eins. Wir haben uns ja schon mal darüber nicht aufgeregt, aber bemerkt, dass die Charakterentwicklung vielleicht etwas seicht ist in diesen Filmen. Also gerade die Hauptcharakterentwicklung. Also, dass der Simon Pegg lernt, dass das, was er vorher gehabt hat, eigentlich eh genug ist, so ungefähr. Wirklich Charakterentwicklung in Shaun of the Dead war es nicht. In Hot Fuzz ein bisschen mehr, aber auch nicht viel. Und in dem jetzt, ja, war es überhaupt keine Charakterentwicklung.
Jein, also er hat dann schon die Chance, dass er wieder jung wird. Und das lehnt er aber schon ab.
Ja, weil es nur einen Gary King geben kann. Also das ist ja eigentlich, für mich unterstreicht es nur mehr, dass in seiner Kindheit drinnen steckt, weil er glaubt, er ist noch jung. Schau dann an. Er geht jetzt mit seinen erwachsenen Freunden 12 Bier schießen. Der glaubt, der ist der 16-Jährige. Und damit macht es keinen Sinn, dass er einen anderen jungen 16-Jährigen kriegt, weil er hat ja keine Probleme. Er tut der Rücken nicht, weil er ist nicht alt, er muss nicht arbeiten. Das kommt ja alles gar nicht vor. Der lebt sein Leben, als wäre er ein Kind. Und damit macht es für mich voll Sinn, dass er das Kind ablehnt, weil er ist es ja selber noch.
Ja, das ergibt Sinn, ja. Ja, du hast natürlich recht. Am Ende lebt er dann weiter in mit seiner neuen Bande, die aus den Blanks von seinen vier Freunden da besteht, in einem Adventure-Action-Film mehr oder weniger.
Ja, witzige Art, den Film so zu enden, mit einem richtigen Epilog. Also, dass man sagt, na, das ist aus dem geworden und das ist aus dem geworden. Ja, okay, das kann man schon machen. Aber sie haben ja wirklich ein postapokalyptisches, es gibt keine Technologie mehr. Das ist ja fast ein eigener Film, den sie uns da für 5 Minuten gezeigt haben. Und das finde ich auch irgendwie spannend, dass da so viel Fokus drauf ist.
Ja, ist lustig. Ich meine, diese Epilog-Geschichte, das haben wir ja in Hot Fuzz auch schon ein bisschen gehabt, oder? Da haben wir auch noch einen längeren Epilog gekriegt als gedacht. Der Unterschied ist, der Film hat jetzt tatsächlich mal Konsequenzen auf die restliche Welt, oder?
Ja, und ich finde diese Idee ja irgendwie witzig, dass der Film uns sagt, Menschen, was der, wir wollen unser Leben leben, es geht um unsere Dummheit, wir können machen, was wir wollen, Freiheit. Und im Gleichen aber auch sagt, wir haben nichts der Technologie erfunden, die wir gerade verwenden. Wir sind zu dumm dazu. Wir wissen das alles nicht. Wir haben ja nicht einmal die Möglichkeit, das wieder aufzubauen, wenn es kaputt geht. Wir wissen nicht, was Strom ist. Keiner von uns kann das bauen. Das muss irgendwie von Alien Lizards oder so gemacht worden sein. Diese Verschwörungstheorie. Und wenn die weg sind, dann haben wir alle nichts. Ja gut, dann ist das jetzt 10 Jahre her, dieses Unglück. Ja, und was ist? Ja, wir leben wie im Mittelalter. Sie sagen es sogar, Dark Ages, weil wir zu dumm sind, das selbst und eigenständig zu machen. Und das ist irgendwie, weiß nicht, ob sie das gegenseitig auf die Füße steigt oder sagt er uns damit, dass die Dummheit des Menschen unser Verfall wäre, wenn wir wirklich auf unsere Dummheit hören würden.
Ich glaube, das ist das Kommentar.
Dann gäbe es keine Technologie. Also ich weiß nicht, was es ist. Ich versuche zu lesen, was uns der Film sagt mit dem Ende.
Ja, bei dem Film tue ich mir echt ab und zu schwer. Ich finde auch, dass sich der insgesamt so anders anfühlt wie die anderen zwei, dass es schwierig zu vergleichen ist oft.
Ich muss aber sagen, was der Hot Fuzz, habe ich gesagt, die erste halbe Stunde gefällt mir am besten. Bei dem Film gefällt mir die erste Stunde wahnsinnig gut. Also glaube ich, mein Lieblings, also nur mehr besser jetzt als Hot Fuzz, jetzt beim Wiederschauen. Diese Freundschaft, wie der Gary seine Freunde dahin manipuliert und über die Mutter lügt und dann kommt der Andy drauf, aber genau wenn er draufkommt, verfängt die Apokalypse an und er siegt nicht einmal den kopflosen Jugendlichen. Das ist richtig witzig. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut, wie die miteinander umgängen. Und dass dann der Peter anfängt aufzumachen, warum es ihm schlecht geht und wie er gemobbt wurde und so weiter und so fort. Und der Gary checkt es einfach nicht. Das war wunderschön gemacht, finde ich. Und dann fällt es aber so stark ab für mich. Also die ersten paar Action-Szenen sind gut, aber dann so ab der Disco-Szene, wo dann das Marmalade-Sandwich, wenn das dann vorkommt, ab da fällt es so stark ab für mich. Da macht dann nichts mehr Sinn, es ist alles egal, die Action wird für mich ein bisschen schlechter, sie fahren vor Explosionen davon. Anstatt einen Alien zu zeigen, sehen wir einfach drei Lampen. Sie sind in irgendeinem Bunker, der aufmacht durch einen Bierzapfhahn, weil sie das die Aliens so ausgedacht haben. Die Aliens wollen durch einen Bierzapfhahn das machen. Das ist alles so, ja, weil es halt im Film gut ausschaut und nicht, weil es man nicht einen Sinn hat, in meinen Augen. Und da gibt es ganz viel, was mich stört am Ende und viel mehr, was mir gefällt am Anfang.
Ja, ich habe festgestellt, dass wir haben jetzt da das dritte Mal eine Freundschaftsbeziehung zwischen Nick Frost und Simon Pegg gesehen, die sich ja immer ändert, also von Film zu Film. Das ist ja ganz spannend eigentlich, dass die Beziehung zwischen den zwei ist nie dasselbe. Denn im ersten ist ja irgendwie der Nick Frost, der tut nicht gut, der nichts macht. Und Simon Pegg ist so der Average Normalo. Und da ist es jetzt umgekehrt. Und falls du dich erinnern kannst, bei Shaun of the Dead habe ich gesagt, dass mir diese toxische Freundschaftsbeziehung, dass mir das nicht so viel gibt. Also, dass sie da nicht so durchsteigt, dass sie das nicht so sieht, dass das gut funktioniert. In dem Film habe ich das viel besser gefunden. Aber ich kann es nicht genau festmachen, warum. So rum finde ich Simon Pegg als der, der seinen Freund nur ausnutzt und trotzdem ist da dieser Zusammenhalt. Aus irgendeinem Grund ist es glaubhafter als umgekehrt.
Ja, das ist, glaube ich, auch, weil die Beziehung ist halt ausgearbeitet.
Ja, ich glaube auch. Und vor allem sehen wir Simon Pegg deutlich mehr machen. Also in dieser Ausnutzposition sehen wir deutlich mehr, wie der agiert. Und bei dem anderen Film haben wir immer noch gesehen, der wird ausgenutzt und wir sehen aber nicht genau wirklich, wie die Beziehung funktioniert. Also
ja, und es ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz banaler Grund. Also der Gary King ist zwar ein Idiot, aber er ist witzig. Er hat einen Humor. Vielleicht ein bisschen dumm, aber das ist ja nicht das Problem. Aber der hat ein paar Qualitäten, die man für gut befinden kann. Und in Shaun of the Dead, der Nick Frost-Charakter war nur deppert. Der hat weder Humor gehabt, nur irgendwie was dazu beigetragen, bis ganz, 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 ganz am Ende. Und damit ist es einfach schwieriger, den Charakter zu mögen, weil er halt einfach als Idiot dargestellt wird, aber nicht als charmanter Idiot, sondern halt einfach als, ja, er ist mein Freund und er ist ein Idiot. Das sind die zwei Charaktereigenschaften.
Ja.
Und der Gary King hat Humor zumindest.
Zumindest das, ja. Und ich habe auch gefunden, dass das die Auflösung dann quasi, wie der Nick Frost dann an Simon Pegg konfrontiert da am Ende und sagt so, ja, du hast mich da verlassen. Und das ist, für mich ist das viel ein größerer emotionaler Höhepunkt wie das in Shaun of the Dead am Ende.
Wenn sie opfert dafür, ja. Na, finde ich vollkommen richtig. Jetzt habe ich eine andere Frage. Hast du die drei Musketiere gelesen / gesehen? Hast du da Ahnung davon?
Ja, durchaus. Alexandra Dumas hat Geschichte geschrieben oder Fiktion, man weiß es nicht so genau.
Was hältst du dann da davon, von dieser Darstellung der fünf Musketiere? Also der Vergleich, der kommt ja nicht nur einmal vor. Das heißt, da muss es irgendwie Parallelen geben, weil sonst würden sie es ja nicht so nennen, oder?
Ja, Edgar Wright wird es wahrscheinlich nicht so nennen, wenn es da nicht Parallelen gäbe. Ich glaube eher, dass die anderen vier die Musketiere sind und der King ist halt, der Gary King ist der sie mal anschickt. Also es fühlt sich nicht so an, als ob Gary King einer von den Musketieren wären.
Ja, aber wir kriegen ganz am Ende den berühmtesten Satz, also in der Apokalypse, das finde ich, das, ich hole ein bisschen weiter aus, weil das gefällt mir sehr gut. Das hat einen schönen Payoff, wie am Anfang der Andy sich beschwert und nicht beschwert, sondern sagt, ich trinke Wasser, und Wasser trinken in einer Bar voller Football-Hooligans braucht viel mehr Mut, wie ein Bier bestellen. Und ganz, ganz am Ende geht natürlich der Simon Pegg, also der Gary King, mit seinen Freunden in die Bar voller Skinheads mit Tattoos und bestellt dort 5 Wasser. Und gut, das kann nicht sein, weil es kein Bier mehr gibt, aber es ist ja wurscht, was der Grund ist. Es ist genau das. Und sagen tut er, na, wenn es nur mich bedienen wollt, dann bringt es nichts. One for all and all for one. Und das ist doch der Musketiersatz. Und damit haben wir diese ganzen Geschichten, also viele Geschichten, die da irgendwie in dem Film vorkommen, sind schön irgendwie versteckt ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Auflösung oder Charakterentwicklung ist, weil er ist genau nur da, wo er vorher war, weil er glaubt ja, sie sind die Musketiere.
Ja, was sie geändert hat, ist vielleicht, dass er sagt, einer für alle und alle für einen, dass das jetzt auch auf ihn zutrifft. Weil vorher war es ganz oft alle anderen für ihn. Also sei es Geld, wir lernen irgendwie, er verkauft irgendwelche Instrumente für Geld, für Drogen. Er leiht sie von alle was aus, damit dann Andy da besticht. Und jetzt ist er vielleicht so weit, dass er einsieht, dass er auch Opfer bringt und einer für alle ist quasi. Aber das ist vielleicht weit aus dem Fenster gelehnt.
Das heißt, die Charakterentwicklung vom Gary King ist es, dass er am Anfang nur glaubt, er ist immer noch der Jugendliche und Teil der Musketiere, und am Ende lebt das sogar wirklich. Das ist die Charakterentwicklung. Weil erwachsen ist er nicht worden. Weiser ist er nicht worden.
Ja, ob das befriedigend ist, weiß ich nicht.
Bleibt nicht viel
aber über. So könnte man es verstehen.
Ich beschwere mich nur über ein Ding und dann kann ich wieder positive Sachen reden, okay? Ich verstehe, dass das ein stereotypisches Ding ist, das man einsetzen kann, aber vor Explosionen davon fahren regt mich jedes Mal auf. Es ist so dumm. Es ist weder schön zum Anschauen, nur hat es irgendeine Spannung, weil man weiß ja eh, was passiert. Es ist ja wurscht. Das ist nur da, damit man diese Geschichte so erzählt, wie sie erzählt gehört anscheinend, weil wir uns das halt ausgedacht haben, dass man von Explosionen davon fahren kann.
Ja, vor allem, es ist ja noch nicht einmal Explosion, es ist ja EMP, und EMPs schauen erstens nicht so aus und zweitens, vor denen kann man noch viel weniger davon fahren. Also,
ja, und dann tut es da ja sowieso nichts, weil es ein EMP ist. Geht das Auto kaputt, die Uhr geht nachher nicht mehr vielleicht, aber du funktionierst ja nur.
Das würde ich einordnen in Edgar Wright, bedient sich aus einem Filmgenre, und in dem Fall ist es der Science-Fiction-Film und spielt mit den Möglichkeiten, die er hat in dem Genre.
Ja, sicher. Und vom Auto, also das ist ja in Fast and the Furious. Jeder, der ein Auto haut, fährt vor Explosionen davon, wenn es ein Actionfilm ist. Also nicht jeder, aber das gibt's ja. Und damit macht es Sinn, dass es da, es passt in Genre rein. Also man kann sich eh nicht beschweren, dass es vorkommt. Mich stört es eher, dass das überhaupt ein Stereotyp worden ist.
Ja, das verstehe ich schon.
Das ist das, was mich stört.
Apropos Auto, ist dir aufgefallen, dass in der ersten Hälfte, immer wenn man einen Parkplatz sieht in dem Dorf, da immer dasselbe Auto rumsteht? Also in verschiedenen Farben, aber da steht einfach 18 Mal dasselbe Modell rum.
Das finde ich schön. Hat das, glaubst du, was zu bedeuten mit Maschinen, und sie wurden ersetzt? Selbst die Autos haben keinen freien Willen und sie wurden ersetzt?
Ich glaube, dass das schon auf diese Uniformität da irgendwie hinweist oder so.
Ja, ja, mir gefallen die ganzen, also she's a beauty, but she's no beast.
Ja.
Für die einen schönen Satz für ein Auto, und da kommt das ja später auch nochmal vor.
Was mir sonst noch aufgefallen ist, wenn wir jetzt wieder bei Positiven sind, ich finde die Erzählstruktur super cool, dass sie in dieses Hotel einchecken und der Gary King erzählt die ganze Litanei an Pubs, die sie jetzt dann gleich besuchen werden.
Ja.
Und das ist dir bestimmt auch aufgefallen, diese ganzen Pubs hassen natürlich irgendwie so, dass man vom Namen auf den Plotpunkt, der dort passiert, schließen könnte.
Könnte. Ja, ich finde, bei ein paar finde ich schwieriger als bei anderen, aber ja.
Ja, wo findest du es schwierig?
Was, der Honeycomb oder was war das?
Der Beehive.
Beehive, ja, weil viel los ist. Das ist alles, oder?
Ich glaube, weil der halt schwirrt vor lauter Blanks. Also, weil dort halt
ja
alle Blanks sind, und das ist wie wenn man in den Bienenstock reinsticht, das, was dort passiert. Von da geht's los.
Ich habe das immer mehr mit Honig oder so verbunden, aber ja, passt. Bienen und Blanks und Hive und so, das passt schon. Okay. Ja, aber sonst vollkommen passend, natürlich.
Ja, also wie wenn es Buchkapitel wären, ne?
Ja, es ist charmant. Was mir auch gefällt, ist, dass, und das kommt im Film auch vor, das zweite Pub genauso ausschaut wie das erste, nur gespiegelt. Das finde ich irgendwie so schön.
Da habe ich gelesen, die haben ja sehr ähnlich aussehende Barkeeper, und da haben es zwei Cousins gecastet, Und die Cousins haben voneinander nicht gewusst, dass sie jeweils zu dem Casting gehen und haben sie auch jahrelang nicht gesehen, sondern sind bei Chance gecastet worden als die zwei Barkeeper und haben sie dann beim Dreh wieder getroffen.
Das ist natürlich witzig. Ich habe ein englisches Wort gelernt.
Ja, was hast du gelernt?
Wenn man beim Türstock oben schaut, was das ist, diese Stange.
Ja.
Der Lintel. Wusste ich zum Beispiel nicht. Und dass das der Unterschied zwischen Fenster und Türe ist, habe ich auch nicht gewusst.
Ja, was man nicht alles lernt da von irgendwelchen Bauingenieuren. Es gibt wieder einen Callback zu den anderen, in dem der Gary King wieder versucht, über den Zaun zu hüpfen. Und diesmal reißt dann einfach um.
Ja, ich finde, er macht es eigentlich sogar zweimal. Weil einmal hüpft er über den Zaun und reißt ihn um und einmal hüpft er über diesen Busch und macht eine sehr elegante Rolle danach.
Stimmt, ja.
Also er macht beides. Er schafft es und er schafft es nicht. Kommt drauf an, von der Situation halt. Und das finde ich irgendwie witzig. Das war nur ein Busch, es war kein Zaun. Also, aber es war trotzdem irgendwie sehr, sehr nahe an dem, was man wohl von Hot Fuzz erwartet hätte. Finde ich irgendwie schön. Ja, ich habe das vorher erwähnt. Was hältst du von den Aliens am Ende? Ist das ein befriedigendes Ende, wie es da stehen, die drei Mana und ins Licht schreien?
Ich verstehe, was sie machen wollten und ich finde dieses Fuck-off quasi, wer sagt ihr, dass ihr uns Menschen sagt, wie es besser geht, finde ich einen interessanten Punkt zu erzählen. Gibt es so nicht in irgendwelchen anderen Filmen. Also es ist immer entweder die gewalttätige Übernahme durch Aliens oder halt der Mensch kommt so weit, dass sie selber irgendwie interstellar werden. Aber dass da Aliens kommen, anscheinend helfen wollen und das weiter vorantreiben und Menschen sich hinstellen und sagen, ja, jetzt, wer glaubt ihr, dass ihr sagt, dass ihr uns sagt, was besser ist, habe ich so noch nicht gesehen.
Ja, die Idee finde ich witziger als die Exekution davon.
Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, dass das gut genug aufschaukeln dann am Ende.
Ja, vielleicht gut genug, ich weiß nicht. Es stört mich nicht, dass man die Aliens nicht wirklich sehen, das ist mir wurscht. Ob man da jetzt ein grünes Manschkal sieht oder nicht, das ist mir ja eigentlich egal. Dass man mit einem Licht redet, finde ich eher, es hat für mich visuell weniger Eindruck, also weniger imposant, als mit was Menschlichem zu reden. Also wenn man einen Roboter hinstellt, hätte mir das auch nicht besser gefallen, weil da habe ich zumindest ein Gesicht, mit dem ich umgehen kann. Aber das bin ich. Aber was mich eher stört ist, ich verstehe, gut, die Aliens haben Kontrolle und sie wollen die Menschen zu dem machen, was sie wollen, damit sie intergalaktische Community beitreten können, okay, aber es scheint, und vielleicht bin ich da zu blind dazu, als hätte bis dahin eigentlich nichts von dem Film damit zu tun. Was von Gary King seinem Kampf gegen das Erwachsenwerden hat gegen Regierungen oder Alien-Influencer oder, also das ist für mich einfach, das hat mit dem Gary seiner Geschichte einfach so wenig zu tun, dass der Gary macht, was er will, verstehe. Und das ist ein passendes Ende für die Alien-Frage. Aber dass die Alien-Frage überhaupt aufkommt, ist für mich halt einfach so eigenartig.
Ja, ich weiß nicht. Mir kommt schon vor, dass das, also es kommt da dieses we wanna be free, we wanna have a good time. Das legt halt der Gary King um auf die gesamte Menschheit. Und vielleicht ist es so, dass er das, was er bei den anderen seinen Freunden sieht, die haben jetzt alle irgendwie Frau und einen fixen Job und so und die sind alle nimmer frei. Und haben zum Teil vielleicht auch gar nicht so die gute Zeit. Und das legt er quasi um auf die Menschheit. Und die Aliens sind dann quasi das, die wollen, dass alle so werden wie seine Freunde quasi. Nicht mehr frei und keine gute Zeit, aber dafür schön konform.
Also die Alien sind die Gesellschaft. Und in der Gesellschaft muss man erwachsen werden.
Genau.
Und der Gary sagt, nein, ich will aber nicht.
Wäre der thematische Bogen.
Okay, und das passt eh, weil die Aliens sind ja auch die Gesellschaft unterwandern. Das heißt, dass die Alien die Gesellschaft sind. Das wird uns ja eh gesagt, eigentlich.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich eine Metapher, nicht? Also da werden Leute ausgetauscht, die waren früher irgendwie Fun und jetzt sind sie auf einmal Bankdirektor oder sonst irgendwas Schreckliches. Aber glücklich.
Aber glücklich. Glücklich, aber fad.
Genau. Und vielleicht ist das Thema, das das verbindet. Und der Gary King kämpft nicht nur für sich selber, sondern für die gesamte Menschheit, dass die Menschheit wieder mehr Spaß haben darf. In seinen Augen.
Was soll ein paar Arbeitsara braucht es in der Gesellschaft?
Schwieriger Take, wahrscheinlich. Wahrscheinlich braucht es die.
Das Problem ist, dass der Gary King ja nicht als Arbeitsara dargestellt wird, sondern als Befreier, als der, der frei ist. Aber in der echten, also das ist ja das. Ich rede ja als einer, der von Aliens manipuliert worden ist. Damit macht alles, was ich sage, ja eh keinen Sinn, weil es im Argument schon implizit drinnen ist. Der Gary King will raus, ich kann nicht raus, weil sonst wäre ja der Gary King. Und damit kann man da eh nicht drüber argumentieren. Und das bringt uns also den Punkt, mit dem Gary streiten ist sinnlos.
Das stimmt, ja. Ja, aber auch das ist dann nicht ganz stimmig, weil hundertprozentig glücklich ist er nicht, der Gary, weil sonst würde er nicht so vehement seine Arme verstecken, wenn man ihn nach seiner Ellbogennarbe fragt. Also,
ja, das habe ich sowieso nicht verstanden. Das hat für mich so gewirkt, das wäre so ein Setup. Vielleicht ist er auch schon ein Roboter, vielleicht war er immer schon einer, aber er blutet und damit ist er keiner. Und dann kommt das nicht mehr vor, warum wir seinen Arm nicht herzeigen.
Naja, weil er dort Verbände hat, weil er einen Selbstmordversuch gehabt hat.
Ja, aber das wissen sie ja eh.
Na, das wissen die anderen ja nicht.
Aber der Andy weiß es.
Na, wir lernen ja, dass am Anfang sitzt er in seiner Selbsthilfegruppe und davon wissen ja die anderen nichts. Die anderen sehen nur, dem geht es irgendwie gut, der lebt seine Freiheit. Und da kommt dann raus, ah ja, na, der ist in Wirklichkeit nie über den Punkt rausgekommen, dass er da mit 17 glücklich besoffen auf irgendeinem Hügel sitzt. Und da, wo alle anderen dann losgestartet sind.
Nein, das verstehe ich. Aber nur doch, dass der Andy einem ja sagt, der soll es herzeigen, aber ich glaube, ich habe das einfach autofilled, also ich habe nicht zugehört, was der Andy wirklich sagt. In meinen Augen war das, du musst den Ellbogen herzeigen, weil du, also zeig deine Arme her, damit wir deine Wunden sehen. Aber er hat ja nicht von Selbstmordversuch Wunde geredet, sondern von irgendeiner anderen Wunde, oder? Das wird der Unterschied sein. Aha. Ja, da habe ich nicht genau zugehört. Ich habe mir gedacht, er hat von den Wunden gesprochen, die vom Selbstmord sind. Ja, das unterstreicht er natürlich nur mehr. Also, ich meine, dass der Gary nicht glücklich ist, ist ja eh klar. Also Selbstmordversuch ist nur noch ein Ding auf der Waage in die Richtung. Aber warum sollte man diese Tour machen, wenn man glücklich ist? Wenn man andere Freunde hätte, neue Freunde. Also das war für mich eh nie die Frage, ob er glücklich ist oder nicht. Aber es ist halt witzig, dass Freiheit damit nicht mit Glücklichkeit zu tun hat. Freiheit ist nicht glücklich sein.
Na, in dem Fall nicht, ne? Ich meine, der Gary King ist ein bisschen ein tragischer Protagonist in der Geschichte, weil der ja, wie gesagt, nicht so wirklich über seine Jugendjahre da rausgekommen ist. Und vielleicht, also ich meine, ich kenne schon auch so Leute, nicht so extrem natürlich wie der Gary, aber die halt so in dieser Vergangenheit leben. Kennst du auch solche?
Ja, sicherlich. Aber ich frage mich halt, was das ausmacht, dass man den zum, nicht zum Hauptcharakter, sondern zur Lösung des Alien-Problems verwendet. Also das muss für mich satirisch gemeint sein, weil man sieht ja eh, wie die Welt nachher ausschaut. Wäre die Welt nur von solchen Leuten regiert, hätten wir Weltuntergang. Das ist doch die Message.
Das ist die Botschaft. Wenn die ewig jung gebliebenen, konsequenzlos Lebenden das Sagen hätten, dann wäre die Apokalypse. Müsste man das sagen.
Ja, das ist für mich was. Mit dieser Conclusio könnte ich leben. Und deswegen macht es auch Sinn, dass wir am Ende so einen langen Epilog haben, der auch ganz viel Animationsbudget und so hat, weil das hat, die haben ja Set-Designs und so, das ist ja ganz viel digitale Art da drinnen. Muss ja was gekostet haben. Also muss es wichtig für den Film sein. Das kannst du nicht einfach weglassen. Weil uns das zeigt, dass die zwar alle frei sind, jetzt können uns alle so leben, wie der Gary sich das vorgestellt hat, aber es ist vielleicht ein anderes Leben. Apokalypse klingt für mich immer eher schlecht.
Ja, lustig ist, dass halt der Gary tatsächlich immer nur der Einzige ist, der da jetzt wirklich glücklich zu sein scheint.
Ja, das passt doch dann da auch, oder?
Ja, na, jetzt haben wir den ganzen Film dreimal hin und her gedreht.
Dahingewurstet.
Dahingewurstet, um zu verstehen, was uns vielleicht gesagt werden will.
Ja, was gesagt werden will, ich finde einfach für einen Unterhaltungswert selber ist der Film wahnsinnig schaubar.
Auf jeden Fall.
Aber bei dem habe ich das Gefühl, ist mehr Botschaft dahinter wie bei den anderen beiden.
Ja.
Also bei Hot Fuzz Polizei hat Probleme, ja, okay. Bei Shaun of the Dead Gesellschaft ist ein bisschen wie Zombie sein, ist eine Metapher, die funktioniert, aber hat auch nicht so eine wichtige Botschaft, weil es halt einfach dann in einen Zombie-Film verfällt. Und in dem Film, glaube ich, muss man sich fast ein bisschen Gedanken machen, warum man das so ausschaut, wie es ausschaut, weil sonst funktioniert es für mich nicht.
Ja, ist lustig. Ich finde auch, dass der von den dreien der am wenigsten Verspielte ist. Also vielleicht auch, weil er halt so ein bisschen mehr zum Interpretieren und drüber nachdenken braucht.
Ja, also wir haben immer nur Schnitte, also wenn man das noch geschaut erwähnt, so Edgar Wright, Schnitttechnik und so weiter, das ist immer noch da, wie das Bier gegossen wird. Das ist ja jetzt schon fast ein Erkennungsmerkmal dieser Trilogie. Wir haben immer nur diesen Spaß mit dem Medium Film. Da ist noch Spiel drinnen, aber in der Geschichte selbst wirkt sehr viel, also obwohl sie sich immer lustig machen, also diese, über den Gary wird sie immer lustig gemacht oder es entstehen immer Scherze, weil er was nicht verstanden hat, dann muss man es wiederholen und dann sagt wer anderer was und dadurch entsteht ein Scherz. Das passiert, aber es ist nie von den Charakteren irgendwie bewusst gemacht. In deren Universum war es kein Scherz. Das ist nur für die Zuschauer Und das allein, glaube ich, macht schon ein bisschen ernster, weil es die Leute im Filmuniversum nicht lustig haben.
Ja, das kann sein. Ja, spannend. Ich finde, wie gesagt, der fühlt sich echt anders an wie die anderen. Zwar, ich will nicht sagen erwachsener, weil das ist er nicht. Das wäre komisch, nicht?
Passt da nicht.
Aber reifer. Also das ist jetzt das Hollywood-mäßigste von den dreien. Also so, wie es sich anfühlt und ausschaut als Film. Nicht von den Thematiken her und nicht von den Witzen und Gags, die da drin vorkommen, aber so, wie er gemacht ist.
Ja, das hat, glaube ich, viel einfach damit zu tun, dass die Action so weit im Vordergrund ist jetzt. Weil es gibt ganz viel Raufereien und die haben ganz viel Platz zum Atmen und sie sind, wie wir eh schon geredet haben, gut gemacht und bewusst gemacht. Und damit wirkt es irgendwie für mich mehr Hollywood. Weil ein Hollywood-Film, ich meine, wenn es nicht gerade ein Drama ist oder sowas oder ein Liebesfilm, dann kommen solche Sachen halt im Hollywood-Film vor. Und wenn 15 Minuten vom Film pure Action ist, dann kann man sich Iron Man auch anschauen.
Weil du gerade Action sagst, darf ich noch anmerken, der Gary King hat da seine erste Rauferei mit diesem Jugendlichen im Klo. Wie wütend ist das, dass der ohne zu zögern einen 15-Jährigen chokeslammt in das Pissoir, so, also wenn der nicht ein Roboter gewesen wäre.
Ja, vor allem, dass er es kann. Allein der Move selber.
Ohne zu zögern, aber der war ja, also wenn das ein echter Mensch gewesen wäre, der war ja auch tot gewesen. Also was hat er sich denn gedacht, was passiert?
Ja, ich glaube nichts, weil sonst hätte er es nicht gemacht. Aber das passt ja auch zum nicht erwachsenen Gary King dazu. Klo-Rauferei für ihn. In seinen Augen ist er ja selber nur 16. Und damit kann man mit einem anderen 16-Jährigen kann man sich ja prügeln im Klo, wenn er die Deppert angeht. Ich glaube, in Garys Augen macht es sogar Sinn, weil er hat zumindest den Kampf nicht angefangen. Er war ja sogar lustig am Anfang, weil er sagt, dass der Boden ein bisschen pissy ist. Und dann, naja.
Ja.
Dann wird das nicht rechtfertigen. Eine Abschlussfrage habe ich noch und dann lassen wir es, glaube ich, dabei. Wie würdest du dein perfektes Bier beschreiben?
So ein bisschen herb. Bisschen nussig. Das ist schon lustig, wie dann der Barkeeper einfach das alles wiederholt, was sie da am Anfang gesagt haben, weil sie sind ja lernfähig.
Ja, und Roboter und so. Es war so witzig. Also da kommt man dann schon drauf. Also wenn man es das zweite Mal schaut, macht es voll Sinn. Beim ersten Mal schauen, glaube ich, habe ich das nach der Kurs witzig, dass der das dasselbe sagt. Ich habe mir gedacht, das ist der Filmemacher, der sich einen Spaß erlaubt. Aber natürlich macht es vollkommen Sinn im Universum. Finde ich wahnsinnig charmant.
Ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Ich wollte dich fragen, bist du mit dem Schiff des Theseus vertraut?
Ja, natürlich. Theseus, wie viel Stücke kann man wegnehmen, bis es nicht immer nur das Schiff ist?
Genau, wie viel von einem Auto kann man austauschen, sodass es immer nur das Originalauto von vor 20 Jahren ist?
Ja, es ist der Kassettenspieler ist derselbe. Damit ist es nur dasselbe Auto.
Mit demselben Mixtape drin, ja.
Witzig. Naja, danke, dass du da jetzt bis zum bitteren Ende oder bis zum lageren Ende drüber geredet hast. Ich gehe jetzt, und das datet das vielleicht ein bisschen, ich gehe jetzt zum Fußballspiel.
Zum Fußballspiel? Was schaust du für Fußballspiel an?
Nicht American Football allerdings, sondern Soccer. Die Loons spielen gegen Salt Lake City.
Das klingt spannend.
Ein Heimspiel. Und das schauen wir uns jetzt an.
Da wünsche ich dir viel Spaß. Ich gehe jetzt in einen Pub, glaube ich. Tatsächlich.
Ja, 12 Bier trinken. Wann ich die wieder mal in Salzburg besuche, suchen wir uns 12 Bars.
Und versuchen, aus den Namen unserer Geschichte auszudenken, die uns passiert.
Genau. Und wenn wir es nicht ganz schaffen, ist okay, wir können es auch wieder probieren. Wir sind noch nicht ganz 40.
Ja, passt. Das sollen wir machen in Minnesota.
Wunderbar. Ich denke drüber noch im Sommer. In diesem Sinne, wiederhören.
Baba.